Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Ein Tag nach den Wahlen in Brandenburg widmen wir uns in dieser Fazitausgabe schwerpunktmäßig dem Schaffen, dem Wirken und Nichtwirken der Medien in wirren Zeiten, vor allem des Rechtsrucks. Es geht um die Krise des Lokaljournalismus, es geht um einen spanischen Vorstoß gegen Fake News und auch die Schließung des Al Jazeera-Studios in Ramallah durch die israelische Regierung. Außerdem erinnern wir an den Jazz-Saxophonisten Benny Golson. Der Name ist nicht ganz so bekannt wie die, mit denen er zusammenspielte, Dizzy Gillespie, Lionel Hampton oder John Coltrane. Aber Benny Golson hinterlässt Spuren, dazu mehr in der kommenden Fazitstunde. Brandenburg hat gewählt, die SPD mit knappem Vorsprung vor der AfD gesiegt. Viele haben gestern aufgeatmet, aber wenn man sich die Ergebnisse in den Wahlkreisen des Landes anschaut, Oderbruch, Uckermark, Südbrandenburg, dann sträuben sich einem noch einmal die Haare. Teilweise über 50% der Stimmen für die AfD. Kein Grund also zum Zurücklehnen. Auch die Medien, wir Medien haben unseren Anteil daran. Gerade hat Jan Böhmermann in seinem Magazin Royal den Finger in die Wunde des Lokaljournalismus gelegt. Dort sagte Christian Wellbrook von der Hamburg Media School.
Es gibt mittlerweile eine ganze Anzahl an internationalen Studien, die belegen können, dass wenn Lokaljournalismus wegfällt, dass dann in diesen Gebieten die demokratische Gesellschaft schlechter funktioniert. Also die Wahlbeteiligung ist dort geringer, die Leute wählen polarisierter, also extremer. Und es ist so, dass die gewählten VolksvertreterInnen sich weniger intensiv um ihre Bezirke kümmern, ganz allgemein die Korruption sowohl in Politik als auch in Wirtschaft steigt.
Wie können Medien dem Demokratiezerfall entgegenwirken? Das fragen wir an dieser Stelle Sabine Schicketanz, Chefredakteurin der Potsdamer Neuesten Nachrichten. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Schicketanz, Medien als vierte Gewalt, so hat man es in der Schule mal gelernt, also als verlässliches Kontrollorgan. Inzwischen hat sich da ja auch großes Misstrauen in einigen Bevölkerungsteilen breit gemacht. Wenn wir mal nach Brandenburg schauen, fehlt es da an Berichterstattung oder nehmen die sowieso viele gar nicht mehr zur Kenntnis?
Ich glaube, hier ist die Antwort ein sowohl als auch. Also es ist so, dass die Berichterstattung insbesondere im Lokalen sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in Brandenburg definitiv ausgedünnt hat. Da ist Brandenburg sicher nicht mit allein mit einer Krise des Lokaljournalismus, wo die Redaktionen immer dünner besetzt sind, wo auch weniger Menschen, weniger Journalistinnen und Journalisten gefunden werden können, die in diesen Redaktionen dann arbeiten möchten. Und parallel gibt es, glaube ich, auch ein Qualitäts- und damit natürlich dann auch ein Vertrauens- und Glaubwürdigkeitsproblem.
Ja, wenn man da noch mal näher hinschaut, es finden sich keine Menschen mehr, die diesen Job machen. Woran liegt es? Schlechte Bezahlung?
Das mag ein Faktor sein, aber ich glaube nicht, dass es der entscheidende Faktor ist. Da geht es vor allem um die Arbeitsbedingungen. Oft sind diese Redaktionen so klein, dass natürlich die Belastung für Einzelne hoch ist. Und ich meine damit nicht unbedingt die Arbeitsbelastung, sondern auch die Last, die man trägt, wenn man sich dort dem politischen Geschehen stellt. Und das tut man als Journalistin und Journalist vor Ort ja ganz unweigerlich, insbesondere im Lokalen. Da gibt es nämlich keine Distanz, wie wenn man in einer großen Redaktion kommentiert, was Herr Scholz gerade wieder tut oder lässt, da wird Herr Scholz nicht anrufen. Das ist im Lokalen eben anders so. Und da müssen starke und tragkräftige Strukturen da sein, die dann die Journalistinnen und Journalisten auch stützen. Dazu kommt aus meiner Sicht, dass natürlich der Beruf oder ja, der Berufszweig auch eine gewisse gesellschaftliche, ja, fast schon Entwertung erfahren hat, die sich natürlich auch äußert in der Skepsis, in der Medienskepsis und Journalisten es auch damit oft schwer haben, umzugehen. Und das ist leichter in einer Metropole, als es dann ist in einer Kleinstadt oder auf einem Dorf.
Der Bund hat das Problem ja erkannt und fördert mittlerweile in Teilen den Lokaljournalismus. Was halten Sie von der Mittelvergabe?
Also in Brandenburg, dazu kann ich vor allem was sagen, gibt es ja eine Lokaljournalismusförderung, die ist vom Landtag beschlossen worden. Das finde ich sehr positiv im Grundsatz und finde das auch sehr wichtig. Das zeigt für mich auch, dass man erkannt hat, dass es hier eine Problematik gibt. die tatsächlich ja Studien schon seit vielen Jahren belegen, insbesondere aus den USA. Da kennt man das Problem der sogenannten News Deserts ja schon lange, also sozusagen Nachrichtenwüsten oder Journalismuswüsten, wo es nichts mehr gibt. Und um das auch transparent zu sagen, auch wir haben da schon eine Förderung erhalten und konnten damit ein lokaljournalistisches Projekt umsetzen. Das ist gut, aber ich glaube, es ist nicht genug. Wir brauchen eine stetige Förderung. Im Moment ist es so, dass Projekte gefördert werden, aber wir haben längst die Schwierigkeit, dass wir in der Substanz nicht genug guten Lokaljournalismus haben in der Fläche.
Was heißt das genau? Also, dass Projekte gefördert werden, die irgendwie was Neues ausprobieren wollen, aber die Basis letztendlich schon lange nicht mehr so richtig abgedeckt ist? Das Kerngeschäft?
Genau das heißt es. Also es ist eben natürlich wunderbar, Innovation zu fördern. Auch der Lokaljournalismus braucht Innovation, auch andere Kanäle natürlich als nur das geschriebene Wort im Netz oder gerne gedruckte Zeitung. Es braucht auch Podcasts, es braucht auch ganz andere Formate, mit denen man eben Leserinnen und Leser heute erreicht. Auch dieses überhaupt erstmal die Menschen zu erreichen, ist eine Herausforderung, nicht nur im Ländlichen. Nur ich glaube, und da kann man in die nordischen Länder gucken, in Skandinavien, da gibt es schon sehr, sehr lange, weil man das erkannt hat, dass da was wegbricht in der Demokratie, wenn man nicht dafür sorgt, dass alle Regionen, unabhängig davon, wie viele Menschen dort die Zeitung bezahlen und unabhängig davon, wie viele Menschen ein digitales Angebot, was Geld kostet, nutzen, dass man dafür sorgen muss, dass dieser Lokaljournalismus erhalten bleibt. Das heißt, wir brauchen eine ganz staatsferne, naturgemäß, eine ganz staatsferne Basisfinanzierung, weil das sichert eine der Grundfesten der Demokratie.
Also nicht nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern auch die öffentlich-rechtliche Presse, ja?
So ist es, genau. Es gibt ja auch in Großbritannien ein Modell, das BBC-Modell, wonach über die Gebühren auch Journalismus in der Fläche finanziert wird. Und ich denke, das sollte man zumindest prüfen, was da möglich ist. Denn auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk geht ja in die Regionen, aber er ist, und das ist auch gar nicht seine Aufgabe, er ist nicht so lokal, wie es eigentlich die lokalen Medien sind.
Frau Schicketanz, was passiert eigentlich, wenn die gedruckten Ausgaben wegfallen? Also viele jüngere Leser rühren die eh nicht mehr an, heißt es immer. Aber man weiß ja zum Beispiel auch von den Boulevardblättern, dass die in einem Frühstücksraum bei der Arbeit oder auf der Baustelle durch ganz viele Hände wandern.
Es gibt ja erste Regionen in Brandenburg, wo Medienhäuser keine gedruckte Zeitung mehr produzieren, weil einfach es nicht mehr zu finanzieren ist, diese Zeitung zuzustellen. Da sind die Kosten derartig gestiegen, dass sich das nicht mehr rechnen kann. Hier wird man sicherlich erstmal Einbrüche sehen, aber man wird, glaube ich, auch sehen, dass Menschen sich auch umstellen auf eine andere Mediennutzung oder das ohnehin schon getan haben.
Also da sind Sie nicht so skeptisch, was diese Entwicklung betrifft?
Meine Überzeugung ist, dass es darauf ankommt, dass man guten Journalismus anbietet und dass man Wege findet, wie dieser die Menschen erreicht. Und wenn es eine gedruckte Ausgabe pro Woche ist und ein zusätzliches digitales Angebot, glaube ich, dass sowas verfangen kann. Vielleicht nicht gleich sofort und man braucht vielleicht ein bisschen Geduld, aber ich glaube, das würde funktionieren.
In den Briefkästen landen dann womöglich nur noch die kostenlosen Anzeigenblätter, die ja wie eine Zeitung daherkommen. Auch das wurde bei Jan Böhmermann ja gerade thematisiert. Kommen wie Zeitung rüber, aber lassen sich womöglich mit kostenfreien Inhalten befüllen, die vielleicht auch aus einer Ecke kommen, die wir nicht so begrüßen würden.
Da muss man sicherlich genauer hinschauen. Im Grundsatz, denke ich, ist das eine Frage der Medienbildung, die zur Demokratiebildung gehört und die zu kurz kommt, immer noch zu kurz kommt, obwohl es auch da ein großes Bewusstsein dafür gibt, dass schon die Jüngsten in der Schule Medienbildung brauchen. Es ist ja auch im Curriculum verankert. Es ist auch mehr geworden, was da vermittelt wird. Aber aus meiner Sicht ist es noch nicht genug, dass Menschen, auch junge Menschen, genau wissen, wie sie Journalismus, unabhängigen Journalismus unterscheiden können. Und ganz besonders in Brandenburg sehe ich da kritisch, dass politische Bildung hier in den Schulen nur bis zur 9. Klasse unterrichtet wird. Danach können die Schülerinnen und Schüler das abwählen. Und das halte ich, insbesondere in Brandenburg, halte ich das tatsächlich für fahrlässig und wünschte mir, dass die Politik da aktiv wird und das verändert.
Sabine Schicketanz, Chefredakteurin der Potsdamer Neuesten Nachrichten, über die Bedeutung des Journalismus und vor allem des Lokaljournalismus für Wahlen auf Landesebene. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke.
Medienbildung ist also auch ein Schlüssel zum vernünftigen Umgang mit Informationen und damit eben auch Falschinformationen. Spanien sagt den Fake News nun den Kampf an die Regierung. Dort hat einen sogenannten Aktionsplan für die Demokratie vorgelegt, in dem das Recht der Bürger auf wahrheitsgemäße Informationen gesichert werden soll. Näheres von unserer Korrespondentin Franka Welz in Madrid. Hallo und guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Was genau ist in diesem Aktionsplan der spanischen Regierung vorgesehen?
Also das ist eine sehr umfangreiche Liste mit einem großen Ziel, nämlich einem Phänomen Einhalt zu gebieten, das wir in den vergangenen Jahren hier in Spanien sehr oft beobachten konnten, dass nämlich kleine Online-Medien falsche Anschuldigungen verbreiten. Rechte Organisationen nehmen dann diese Anschuldigungen zum Anlass, um bei Richtern, von denen die glauben, dass sie ihnen wohlgesonnen sein könnten, als Kläger aufzutreten. Dann gibt es immer Ermittlungsverfahren, großen Medienrummel. Das Ganze wird als Munition gegen den politischen Gegner genutzt. Und dann in der Regel werden solche Verfahren dann still und leise einige Monate später wieder eingestellt. Aber der Schaden ist dann natürlich schon da und wieder etwas Vertrauen in die Politik verloren gegangen. Und Sie haben es gerade schon gesagt, ein Recht auf wahrheitsgemäße Informationen für alle Bürgerinnen und Bürger Spaniens möchte Pedro Sanchez damit erreichen. Und damit meinte er, als er das im Juli, Mitte Juli im Kongress vorgestellt hat, im Abgeordnetenhaus, dass die Leute also zum Beispiel wissen sollen, wer hinter bestimmten Medien steckt, wie diese sich finanzieren, wie es um deren Reichweite bestellt ist.
Los ciudadanos, las ciudadanas, debe conocer las fuentes de financiación de los medios de comunicación, el nombre de sus accionistas y las cifras de audiencia de forma honesta.
Also vor allen Dingen mehr Wahrheit. Darauf kommt es Pedro Sanchez an. Was heißt das konkret? Da soll es zum Beispiel einen Deckel bei Geldern geben, die öffentliche Verwaltungen oder Regionalregierungen für Medien bereitstellen dürfen, zum Beispiel über den Kauf von Werbung. Dafür ist dann auch eine weitere Gesetzesänderung nötig. Und man muss dazu sagen, dass es hier vor allem eben oft um einigermaßen dubiose Online-Publikationen und ja reine Fake-News-Schleudern geht. Und einige von denen leben tatsächlich sehr gut von Werbegeldern rechter Kommunal- und Regionalregierung. Aber der Plan in Gänze betrifft natürlich auch die gesamte Medienlandschaft.
Ja, interessant, dass man hier versucht, eben nicht an die Falschinformation ranzugehen, sondern an die Quelle. Kann man das kontrollieren?
Ja, das ist bisher die große Frage und trotz aller Ankündigungen bleibt es hier auch noch einigermaßen vage. Also das eine ist natürlich relativ einfach, wenn man jetzt wirklich allen Publikationen, seien es online, seien es klassische Printmedien, seien es audiovisuelle Medien, vorschreibt, dass sie sich sozusagen in einem Register transparent offen machen müssen. Woher kommt das Geld? Wer sind die Hinterleute? Und so weiter und so fort. Also das im einen und das dann halt zu überprüfen, dass das auch wahrheitsgemäß ist, ist das eine. Aber dem Sanchez geht es eigentlich noch viel mehr, denn er sagt jetzt nicht, das wird ja in Deutschland auch gerade diskutiert, dass man sozusagen ein Organ einrichtet, das die Glaubwürdigkeit und die journalistische Qualität überprüft. Denn dieser Plan geht über die Medien hinaus, betrifft auch andere Sektoren mit dem hehren Ziel neuer Transparenzstandards auf buchstäblich allen Ebenen, also auch bei Parteien, Regierungen, öffentlichen Verwaltungen und so weiter und so fort. Also sprich, die große Linie des Pedro Sanchez ist klar, die Details noch nicht so ganz.
Er selbst, Pedro Sanchez, der sozialistische Premierminister, scheut ja in dieser Sache auch nicht vor starken Worten zurück. Er hat die Fake News als Dreckschleudern bezeichnet, Machina de Fango. Er selbst bzw. seine Frau ist ja auch schon mal Opfer von Fake News geworden. War das so ähnlich wie das, was Sie gerade in der Theorie beschrieben haben?
Also da ist genau das passiert, dass, also man muss dazu sagen, Begonia Gomez, die Ehefrau von Pedro Sanchez, hat kein politisches Amt inne. Und vor einigen Monaten hat eine selbsternannte Gewerkschaft, Manos Limpias, saubere Hände heißen die, aber dahinter steckt, und das ist auch nachweislich, im Grunde ein einzelner Mann, der mal Rechtsanwalt war, der sehr große Sympathien für Franco und den Faschismus hat. Und diese sogenannte Organisation oder sogenannte Gewerkschaft hatte auch schon über die Jahre immer wieder eine Art Geschäftsmodell daraus gemacht, Klage zu erheben oder Leute anzuklagen, anzuzeigen. Und wenn die Ermittlungen dann laufen, an die betroffenen Parteien heranzutreten und zu sagen, du hör mal, das kann alles verschwinden, wenn du uns dafür bezahlst. Also die sind an sich schon eben auch sehr, sehr zweifelhaft. Nun, diese ganze Geschichte rund um Begonia Gomez, da ging es dann um sozusagen den Missbrauch ihrer Position zum Beispiel Unternehmen wirtschaftliche Vorteile zu verschaffen. Und das weisen alle Beteiligten sehr streng von sich. Daraus ist allerdings auch eine sehr brutale persönliche Kampagne gegen Begonia Gomez und Pedro Sanchez, wo man jetzt sagen muss, du wolltest Regierungschef werden, du musst hart im Nehmen sein. Und es ist aber auch nicht das erste Mal. Also die werden beide sehr persönlich und sehr aggressiv, gerade durch solche Online-Medien verfolgt. Und von daher ist hier tatsächlich das Private, das Politische, das Öffentliche, alles ineinander geflossen.
So, und jetzt gibt es eben diesen Aktionsplan. Sanchez mit seiner Minderheitenregierung muss ja auch ständig aushandeln. Wie stehen jetzt die Chancen, dass das fruchtet, was er vorhat?
Es geht wirklich darum, einen sozusagen Mentalitätswechsel oder eine Zeitenwende, was wir im deutschen Kontext ja immer gerne hören, zu erreichen. Und dafür sind natürlich Gespräche mit allen politischen Lagern notwendig. Und von der konservativen Volkspartei, der PP und auch von den ganz Rechtsaußen von Vox hören wir jetzt aber auch schon seit Monaten die lautstark vorgetragene Klage und Sorge um die Zukunft einer freien, unabhängigen, kritischen Presse. Man versucht also auch jetzt eigentlich schon wieder daraus politisches Kapital zu schlagen und die Regierung Sanchez schlecht dazählen zu lassen. Und was den spanischen Fall besonders macht, das muss man, glaube ich, auch nochmal hervorheben, ist, dass solche Auswüchse von falschen Beschuldigungen, Kampagnenjournalismus und in einer Aggressivität und Vehemenz, wie sie jetzt seit eigentlich Pedro Sanchez 2018 ins Amt gekommen ist, hier immer wieder gesehen haben, dass es die immer nur gibt, wenn die Sozialisten an der Regierung sind.
Franka Wels über den spanischen Vorstoß gegen Fake News. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Der Hardbop der 50er und 60er Jahre war seine große Zeit. Da spielte der amerikanische Saxophonist Benny Golson mit allen namhaften Musikern zusammen. Insofern ist die Geschichte des Jazz ohne ihn nicht zu denken. Den Mann, der jetzt im Alter von 95 Jahren gestorben ist. Benny Golson war aber nicht nur Mitspieler, sondern auch Bandleader und exzellenter Komponist von Stücken, die heute Jazz-Standards sind. Auf der Bühne stand er bis ganz ins hohe Alter. Erinnerungen an sein Leben und Schaffen von Matthias Wegener.
Die Welt ist voll mit Tenorsaxophonisten. Es gibt sicher 2 Millionen von ihnen und viele von ihnen sind gut. Manche sogar sehr gut. Die einzigen, die ich nicht mag, sind die, die versuchen, John Coltrane nachzuahmen und ihn zu kopieren. John Coltrane war John Coltrane. Daran gibt es nichts zu rütteln. Es gibt niemanden, der besser sein könnte als er. Und ich finde es wichtiger, dass jemand seine eigene Identität hat und nicht versucht, John Coltrane zu kopieren. It's better for people to hear what they have to say, rather than them saying what they think John Coltrane would say.
Der Saxophonist Benny Golson hatte natürlich selbst auch zahlreiche Vorbilder und musikalische Einflüsse, zum Beispiel Coleman Hawkins, Don Byers oder Lucky Thompson. Aber er hat sich schon früh von diesen Vorbildern emanzipiert und zu einem eigenen, kraftvollen, dennoch sehr melodischen Stil gefunden. Schon früh war Golson zudem ein gefragter Komponist. Miles Davis beispielsweise nahm 1955 sein Stück Stablemates auf. Kurz danach spielte Dizzy Gillespie, zu dessen Band Golson in den 50er Jahren gehörte, Stücke wie Whisper Notes und I Remember Clifford ein. Und als dann kurz danach der Schlagzeuger Art Blakey den hochtalentierten Golson bei den Jazz Messengers engagierte, entstanden zahlreiche weitere bedeutende Kompositionen wie Along Came Betty oder Blues March.
Blues March. No, no, I wrote that one for Art Blakey. That one was a special kind of a thing.
Blues March habe ich für Art Blakey geschrieben. Das war etwas ganz Besonderes. Ich wollte ein Stück schreiben, bei dem er bereits am Anfang im Fokus steht. Die meisten Schlagzeuger dürfen ja erst am Ende eines Stückes ein Solo spielen, wenn alle anderen bereits dran waren und keinem mir etwas einfällt. Erst dann darf der Schlagzeuger ran. Ich wusste zudem, dass Art Blakey in seinem Leben noch nie einen Marsch gespielt hatte. So amüsierte er sich zunächst, als ich das Stück anschleppte. Doch als auch die Leute es dann später mochten, hat Art nicht mehr darüber gelacht. Und er spielte es später mit jeder seiner Bands, bis zu seinem Tod.
Every band he had played it up until the time he died. He never stopped playing it.
Es ist kaum zu glauben, dass die Zusammenarbeit von Benny Golson und Art Blakey nur ein gutes Jahr andauerte, was sicher daran lag, dass dieses eine Jahr eine besonders innovative Schaffensphase der Jazz Messengers war. Und Benny Golson hatte daran großen Anteil.
Ich habe mit Art nur ein Jahr lang zusammengearbeitet, doch in diesem einen Jahr ist er als Bandleader enorm gewachsen. Ich half ihm dabei, sein Konzept auszubauen und zu verwirklichen. Und ich war auch mit daran beteiligt, die Musiker für die Band auszuwählen. Art war immer sehr sorgfältig, wenn es darum ging, neue Musiker auszusuchen, und hörte sie sich ganz genau an. Das ist in der Tat ein sehr wichtiger Prozess, denn eine Band ist nur so gut wie die Musiker, die in ihr spielen. Das hat Art Blakey stets verstanden.
Etliche junge Musiker, die kurze Zeit später sehr bekannt wurden, entdeckte Benny Golson für Art Blakeys Band, darunter den Trompeter Lee Morgan oder den Pianisten Bobby Timmons. Letzteren inspirierte Golson dann auch zu der weltweit bekannten und immer noch sehr gerne nachgespielten Komposition Moanin. In den 60er Jahren wurde Benny Golson ein erfolgreicher Filmkomponist, der Musik für Serien und Filme wie MASH oder Mission Impossible schrieb. Die Sehnsucht trieb ihn jedoch wieder zurück auf die Bühne, wo er auch bald eine seiner frühen Bands, das Jazztet, mit Posaunist Curtis Fuller und Trompeter Art Farmer wiederbelebte, das bis weit in die 90er Jahre aktiv war und sich vor allem der Fortführung einer entspannten und dennoch energetischen Variante des Hardbop verschrieb. Viele seiner Kompositionen werden zudem bis heute rauf und runter gespielt und von nachfolgenden Jazz-Generationen am Leben gehalten.
Es ist schön zu hören, wenn andere Musiker deine Kompositionen spielen. Es ist sehr interessant, wie andere Musiker an deine Arbeit herangehen und wie sie die Stücke interpretieren. Es entstehen dabei Sachen, an die ich niemals gedacht hätte. Insofern ist es großartig, so etwas miterleben zu dürfen. Und ich bin Ihnen sehr dankbar dafür. Die meisten Interpretationen gefallen mir.
Most of them are good. Most of them are good. Yeah, yeah.
Erinnerungen an den jetzt verstorbenen Jazzmusiker Benny Golson. Sein Sound bleibt und natürlich auch seine Stücke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Christian Riedl.
Unbekannte haben auf das Wohnhaus von Berlins Kultursenator Cialo einen Farbanschlag verübt. Laut Polizei wurde ein großer Teil der Fassade mit roter Farbe beschmiert. Die Rede war auch von Schriftzügen. Jetzt ermittelt der Staatsschutz. Aus der Politik kam deutliche Kritik an der Tat. Berlins regierender Bürgermeister Wegner sprach von einer Grenzüberschreitung. Laut Bundesinnenministerin Faeser sei der Angriff durch nichts zu rechtfertigen. Der Berliner Kultursenator war erst vor gut zwei Wochen bei einem Auftritt von einer größeren Gruppe bedrängt und beleidigt worden. Die Polizei ordnete viele der Täter der pro-palästinensischen Szene zu. Cialo selbst wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Der Protest bezog sich offenbar darauf, dass ein Berliner Kulturzentrum zumachen soll. Das Zentrum soll mit antisemitischen Gruppen zusammenarbeiten. Im Herbst 2022 wurde der Sänger Shervin Hajipur aus dem Iran weltweit bekannt. Er hatte mit seiner Ballade Baraye den Menschen eine Stimme gegeben, die gegen das Regime in Teheran auf die Straße gegangen sind. Dafür wurde er zu fast 4 Jahren Haft verurteilt. Nun hat die iranische Justiz das Urteil aufgehoben. Er sei begnadigt worden, teilte der 27-Jährige auf Instagram mit. Hajipur war kurz nach der Veröffentlichung von Baraye festgenommen worden und musste sich für den Song entschuldigen. Möglicherweise profitierte Hajipur von der Massenbegnadigung für rund 3000 Menschen, die Irans Religionsführer Khamenei vor kurzem verkündet hatte. Baraye wurde mit einem Grammy für den besten Song für gesellschaftlichen Wandel ausgezeichnet. Der Schauspieler Mario Adorf hatte seinen Durchbruch 1957 als Frauenmörder in dem Krimi Nachts, wenn der Teufel kam. Seitdem sind mehr als 200 Rollen dazugekommen, für die er jetzt den Deutschen Fernsehpreis für sein Lebenswerk bekommt. Der 94-Jährige werde damit als Ikone der Schauspielkunst und herausragender Charakterdarsteller gewürdigt, der seit 70 Jahren das Publikum bewege, teilten die Stifter der Auszeichnung mit. Adorf spielte beispielsweise in der Oscar-prämierten Verfilmung von Die Blechtrommel den Vater der Hauptfigur Oskar Mazerat. Er war an Helmut Dietls Rossini ebenso dabei wie in der ARD-Serie Key Royale. Der Deutsche Fernsehpreis wird am Mittwoch bei einer TV-Gala überreicht. Die Malerin Cordula Güdemann ist tot. Sie starb bereits vergangenen Mittwoch im Alter von 68 Jahren in Berlin, wie ihr Verlag mitteilte. Güdemann wurde durch großformatige Arbeiten in kräftigen Farben bekannt. Ihre zunehmend abstrakten Bilder setzten sich immer wieder auch mit aktuellen Themen aus Politik und Gesellschaft auseinander. Sie wurden in zahlreichen Ausstellungen gezeigt. Außerdem lehrte Güdemann mehr als 25 Jahre lang an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. Als Herausgeberin veröffentlichte sie hauptsächlich Werke ihres verstorbenen Ehemanns, denen sie teilweise eigene Radierungen zur Seite stellte.
Seit Beginn des Gaza-Kriegs berichtet der Sender Al Jazeera regelmäßig über das Vorgehen Israels im Gazastreifen und ist damit der israelischen Regierung ein Dorn im Auge. Das Al Jazeera-Büro wurde bombardiert, 4 Journalisten getötet und in Israel ist der Sender bereits seit Monaten verboten. Der Vorwurf, es handele sich um ein Sprachrohr des Terrorismus im Dienste der Hamas. Aus diesem Grund hat die israelische Armee nun auch das Al Jazeera Büro im Westjordanland vorübergehend geschlossen, was heftige Kritik bei internationalen Journalistenverbänden auslöste, unter anderem beim Deutschen Journalistenverband und bei Reporter ohne Grenzen. Christopher Resch ist dort Referent für den Nahen Osten und mit ihm konnte ich vor der Sendung sprechen. Guten Abend, Herr Resch.
Ja, schönen guten Abend.
Sie haben sich auf X ebenfalls kritisch geäußert zu diesem Vorgehen, zu dieser Schließung. Warum ist Al Jazeera kein Sprachrohr der Hamas?
Naja, also wir können vielleicht noch über die Tatsache reden, dass Al Jazeera natürlich sehr viele problematische Inhalte hat. Und die gilt es zu kritisieren und die müssen wir kritisieren. Aber Al Jazeera hat auch eine Funktion. Es ist ein Perspektivraum, der da ist durch Al Jazeera, der geschlossen werden soll, bewusst, ne, durch die israelische Regierung. Und durch diese Schließung jetzt des zweiten Büros in Ramallah, das erste in Jerusalem selber wurde ja schon geschlossen, ist das einfach eine Einschränkung der Pressefreiheit, die den Menschen vor Ort, auch in Israel selber übrigens, das Recht nimmt, sich aus unterschiedlichsten Quellen zu informieren.
Das ist klar, dass es zur Vielfalt der Berichterstattung nicht gerade beiträgt, ein solcher Schritt. Aber ich frage trotzdem noch mal nach, ist es dann egal oder nebensächlich, welche Haltung der Sender einnimmt, mit wem er kollaboriert? Weil es wurden ja auch, zumindest aus israelischer Perspektive, auch schon recht klare, eindeutige Nachweise geführt, wer bei Al Jazeera Hamas-Mitglied ist zum Beispiel. Also kann man das ignorieren?
Also Reporter ohne Grenzen schaut sich jeden einzelnen Fall, auch jeden einzelnen Fall dieser Kritik an. Und ehrlicherweise haben wir die Kritik der israelischen Behörden in den wenigsten Fällen nachvollziehen können. Also an entscheidender Stelle hält die israelische Seite da Beweise, wenn das die sind, oder Belege zurück, die es dann internationalen Organisationen wie uns erschweren, wirklich zu einem Schluss zu kommen. Und ja, natürlich, Al Jazeera hat problematische Inhalte. Al Jazeera gibt Hamas-Propaganda nicht nur seit Monaten, nicht nur seit dem 7. Oktober vergangenen Jahres, sondern auch zuvor zu viel Raum. Das ist alles richtig, aber es ist zu kurz gefasst, Al Jazeera als Terrorsender zu bezeichnen. Das ist kein Hamas-Sender, das ist viel zu verkürzt. Al Jazeera bietet palästinensischen Narrativen und Perspektiven Raum. Das ist was Gutes, das ist was Wichtiges, weil die finden vor allem auch in der israelischen Gesellschaft kein Gehör. Und durch diese Schließung, durch diese Kriminalisierung auch, werden diese Stimmen mitkriminalisiert. Die finden dann einfach nicht mehr statt. Also zum Beispiel auch Stimmen von kritischen Israelis, die der Politik Netanyahus kritisch gegenüberstehen. Und das sind ja wichtige Stimmen. Die kommen bei Al Jazeera vor und die sind jetzt einfach nicht mehr zu hören.
An welcher Stelle fanden Sie denn die Berichterstattung von Al Jazeera zum Krieg im Gazastreifen problematisch?
Naja, wir haben zum Beispiel häufig Reden oder Inhalte von Hamas-Führenden, die einfach verbreitet werden auf Al Jazeera. die nicht eingeordnet werden. Das ist dann wie so ein, kann man sich wie so ein Audio-File vorstellen, das einfach mitläuft. So die ganze, in gewissen Sendungen sozusagen, auch in Diskussionssendungen. Und da fehlen mir als Mensch, der dorthin guckt, der als Mensch, der auch Arabisch spricht und versteht, nebenbei gemerkt, da fehlen mir dann die kritischen Gegenstimmen. Und das, finde ich, sollte ein Sender mit dieser internationalen Strahlkraft, die Al Jazeera hat, definitiv leisten. Nun ist es aber so, dass wir bei Reporter ohne Grenzen eigentlich Medienkritik nicht betreiben. Also wir schauen uns die Medieninhalte selber gar nicht so sehr an, weil es uns ums Prinzip geht. Ne? Uns geht es ums Prinzip der Förderung und der Bewahrung der Pressefreiheit. Und die muss auch für, klar, für unliebsame Stimmen gelten. Und Al Jazeera ist dann natürlich ein Beispiel ganz am Ende der Skala. Das ist mir total bewusst. Ne? Aber trotzdem genießt Al Jazeera generell die Pressefreiheit.
Christopher Resch, jetzt wurde Ihre Position, die Sie da in den sozialen Medien geäußert haben, ja auch heftig diskutiert. Wurde Ihnen auch Antisemitismus vorgeworfen?
Es wurde uns als Reporter ohne Grenzen Antisemitismus vorgeworfen. Ja, es wurde uns vorgeworfen, wir würden Terror propagieren oder zumindest gutheißen oder irgendwie verbreiten. Das sind Vorwürfe, die ich verstehe, woher das kommt, weil es ist natürlich eine wahnsinnig emotionalisierte Debatte. Das Thema geht vielen sehr nah, auch mir persönlich. Aber es ärgert mich natürlich. Es ärgert mich maßlos seit vielen Monaten, aber auch eigentlich schon vor dem 7. Oktober, diesem schrecklichen Massakertag. Das will ich ja auch sagen. Was da passiert ist, ist, hoffentlich wiederholt sich das nie mehr in keinem Kontext dieser Welt. Aber mich ärgert, dass ein Gespräch, eine produktive Auseinandersetzung mit Argumenten einfach nicht mehr möglich ist. Aber ich nehme das hin.
Wer berichtet eigentlich noch aus dem Gazastreifen?
Also aus dem Gazastreifen selber berichtet Al Jazeera noch. Es berichten auch die anderen großen internationalen Nachrichtenagenturen. Auch die dpa hat zumindest lokale Kontakte dort noch. Ansonsten Reuters, AP, AFP. Das sind aber ausschließlich palästinensische Kolleginnen und Kollegen. Auf deren Schultern lastet sozusagen die ganze Würde der Berichterstattung. Und ich sage das so dramatisch, weil es mittlerweile tatsächlich schon auch ein Kampf ums Leben ist.
Für die israelische Regierung mag das ja zunächst von Vorteil sein, Israel-kritische Berichterstattung auszuschalten. Aber was bedeutet das mittel- und langfristig für das Land, für die Region und auch für das Vertrauen in eine israelische Regierung?
Ja, das ist genau die Frage. Also ich glaube, dass die israelische Regierung sich damit überhaupt keinen Gefallen tut. Und ja, die höhere Ebene ist mir noch wichtiger. Es wäre ja auch, also unabhängige Berichterstattung im Gazastreifen zu ermöglichen oder zumindest nicht aktiv zu torpedieren, wäre ja ein Schlüssel gegen diese unglaublich verbreitete Desinformation, gegen diese Propaganda, mit der wir auch alle überschüttet werden. Also jeder, der irgendwie in den sozialen Medien unterwegs ist, weiß ja überhaupt nicht mehr, was stimmt und was nicht stimmt und wem er glauben kann oder nicht. Weil natürlich beide Seiten, ich will die gar nicht auf eine Ebene stellen, aber es sind eben einfach zwei Kriegsparteien. Und mit der Hisbollah eine dritte. Sehr, sehr geschickt und mit hohem Aufwand auch versucht, das Narrativ da irgendwie in die eigene Richtung zu lenken. Und ein Schlüssel wäre eben, internationalen Berichterstattenden Zugang nach Gaza zu gewähren. Deswegen haben wir mit vielen anderen großen Medienhäusern in Deutschland einen Appell unterzeichnet, vor allem an die Regierung in Israel, auch an die Regierung Sisi in Ägypten, den Zugang endlich zu erlauben, damit man dort berichtet. Das Risiko können die Leute tragen. Das sind alles international erfahrene Kriegsberichterstattende. Und dadurch könnte es eben möglich sein, auch zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen, Kriegsverbrechen ein bisschen ans Licht zu bringen. Und die geschehen tagtäglich dort.
Christopher Resch über die Schließung des Al Jazeera-Studios im Westjordanland und die Berichterstattung in diesem Gazakrieg. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Wer heute die Startseite von Google aufgerufen hat, erblickte über der Suchleiste eine Kupferplatte, auf der neben Brille, Buch, verschiedenen Werkzeugen auch eine etwas sonderbare Schreibmaschine eingraviert war. Wer genauer hinschaut, sieht auch Brailleschrift. Es handelt sich um ein barrierefreies Kunstwerk, das der Google-Konzern in Auftrag gegeben hat, realisiert von der Kieler Künstlerin Ute Dietz. Jörn Schaar hat sich mit ihr getroffen, und zwar in einer Bronzegießerei in Schleswig-Holstein.
In der Bronzegießerei Wittkamp in Elmenhorst bei Hamburg steht ein überlebensgroßes Bronzepferd in der Werkstatt. Daneben Büsten und andere Kunstwerke, die eine Mitarbeiterin mit einer Schleifmaschine nachbearbeitet. Hier ist ein inklusives Kunstwerk gegossen worden, ein visuelles Werk, das auch für Menschen mit einer Sehbehinderung erfahrbar sein soll. Für Künstlerin Ute Dietz eine Herausforderung.
Wir sehenden Menschen haben relativ früh gelernt, was eine Perspektive ist. Etwas, was weiter hinten steht und klein aussieht, kann auch ganz groß sein. Und etwas Kleineres kann sich im Bild tatsächlich sogar davor schieben. Das ist natürlich ganz schwer zu übersetzen für jemanden, der diese Vorstellung von dieser Perspektive gar nicht hat.
Der erste Gedanke, ein Werk zu schaffen, das man ertasten kann, hat deshalb nicht funktioniert, erzählt die Künstlerin.
Dann bin ich relativ schnell dazu übergegangen, mir Beratung zu holen, also mit sehbehinderten Menschen zu sprechen und immer wieder verschiedene Materialproben zu machen und da auch immer wieder einen Abgleich zu machen. Funktioniert das überhaupt, was ich da so versuche? Die bildende Kunst ist eine visuelle Sprache, also zu sehr, sehr, sehr viel Prozent auf den Sehsinn gerichtet. Das nicht ganz aus den Augen zu verlieren, war mein Ansatz, irgendwie das irgendwie zusammenzubringen.
Beauftragt hat sie der Online-Konzern Google. Die sogenannten Doodles auf der Startseite der Suchmaschine folgen sehr genauen Vorgaben. So darf zum Beispiel normalerweise der Schriftzug nicht mit auf dem Bild sein, sondern bestenfalls eine Abwandlung. Für das Werk von Ute Dietz machte der Konzern eine Ausnahme.
Mir war es aber sehr, sehr wichtig, das in seiner ursprünglichen Typografie auftauchen zu lassen, weil das, was bei uns sozusagen so im kollektiven Gedächtnis ja schon eingebrannt ist, dieses Logo und diese Typo, also man erkennt anhand des Gs sofort, dass es um Google geht, hat quasi ein Sehbehinderter ja noch nie erfahren.
Gleichzeitig soll das Werk auch im realen Raum, also außerhalb der Startseite einer Suchmaschine, funktionieren. Denn in seinen Münchner Büros hat Google heute ein Accessibility Discovery Center, also ein Entdeckungszentrum für Barrierefreiheit, eröffnet. Es ist das weltweit fünfte dieser Art. Dort sollen Interessierte Produkte und Lösungen kennenlernen, die Menschen mit Behinderungen den Alltag erleichtern und gesellschaftliche Teilhabe fördern, heißt es in einer Pressemitteilung zum Start. In diesen Räumen soll das Werk nun dauerhaft ausgestellt werden. Kunst, sowohl im virtuellen als auch im realen Raum funktionieren zu lassen, war eine große Herausforderung, erzählt Ute Dietz.
Also es soll tastbar sein, es muss aber auch visuell ansprechend sein. Und dadurch, dass zum Beispiel auf der jetzigen Tafel auch der Screenreader-Text wiederum als taktiles Element in Form von Brailleschrift auftaucht, ist da, glaube ich, so eine Rückkopplung erfolgt. Hoffe ich zumindest.
Das Motiv ehrt den Blindenlehrer Oskar Picht. Er hat die erste Punktschrift-Bogenmaschine entwickelt, also eine Art Schreibmaschine für Brailleschrift. Dafür wurde er am 23. September 1907 in Venedig ausgezeichnet. Später erfand er auch den Streifenschreiber, der auch Stenoschreiber genannt wird. Das alles sollte auf dem Werk zu erkennen sein.
Die Herausforderung, eben visuell und tastbar zu arbeiten, hat erstmal dazu geführt, dass ich ganz lange überlegt habe, welche Art von Relief will ich überhaupt verwenden. Es gibt ja grafische Reliefs, die in die Höhe gehen, das ist jetzt hier der Fall. Es gibt aber auch Reliefs, die viel mehr ausformuliert sind und schon fast in Richtung Plastik gehen. Die zeigen aber nachher optisch gar nicht so viele Strukturen. Also das kann man dann schwer visuell wiederum abbilden.
Die ersten Entwürfe entstanden digital. Bei einer Zulieferfirma wurde daraus ein Modell aus Aluminium, mit dem die Gießerei arbeiten konnte. Die feinen Strukturen des Modells so genau zu übertragen, war dabei für die Gießer die größte Herausforderung, erzählt der Inhaber der Gießerei Michael Wittkamp.
Diese Zeichnung der Oberfläche so fein hinzubekommen, dass die Details wirklich eben auch spürbar sind, ist das eine Problem. Das zweite Problem ist, dass wir die Masse einfach aufgießen und in diesem Gießprozess natürlich auch Luft in der Masse ist und diese Luft gerne in Form von kleinen Bläschen nach oben steigt und ab und an haftet so ein Bläschen dann auch mal an der Wachsoberfläche und wird später Bronze. Und da müssen wir ja gerade, was die Brailleschrift angeht, genau gucken, dass wir nicht hinterher ein paar Buchstaben oder ein paar Zeichen dazusetzen, die später zu Verwirrung führen. Also das heißt, wir gehen nachher schon Reihe für Reihe die Brailleschrift durch und gucken, ob das dem Modell auch entspricht und wir nicht da irgendwas dazu gezaubert haben.
Nach dem Guss wurde das fertige Kunstwerk zu Google nach München verschickt. Dort wurde es fotografiert und mit passenden Texten für Screenreader versehen, damit es auch digital erlebbar wurde. Neben der dauerhaften Präsentation in den Münchner Büros des Konzerns wurde Ute Dietz' Werk auf der Startseite von 6 Ländern angezeigt, unter anderem in Deutschland, Großbritannien, Peru und Argentinien.
Jörn Schaar über das inklusive Doodle, das seit heute auf der Google-Startseite zu sehen ist, realisiert von der Künstlerin Ute Dietz. Die Feuilletons von morgen, Dienstag, den 24. September, hat Ulrike Timm gelesen. Hier die Kulturpresseschau.
Der Osten wählt taktisch, vor allem jedoch wählt er Personen, stellt Gustav Seibt für die Süddeutsche Zeitung fest. Im Fall von Dietmar Woidke hat das ja haarscharf geklappt, aber, fragt Seibt, woher sollen die künftigen Woidkes kommen, wenn es in ganzen Landkreisen nur noch 3 Jusos gibt? Die Konzentration auf Personen statt Programme bringe Gefahren mit sich. Seibt spricht von der Verformung der Parteiendemokratie. Personen müssen eine Gesellschaft ansprechen und repräsentieren können, auch über die Umwege der repräsentativen Demokratie hinaus. Bürger wollen sich in den Regierenden wiedererkennen. Was aber, wenn es nur noch darauf ankommt? In den USA ist dieser Fall eingetreten. Hier verbindet sich mit der Wahl der Präsidentin, des Präsidenten in den Augen beider Seiten der Fortbestand und der Charakter der Demokratie. Zurückgespiegelt auf Deutschland kommt der Autor der Süddeutschen Zeitung zu diesem Schluss. Noch lebt die AfD weder von ihrem Personal noch von ihrer konkreten Programmatik, sondern vor allem vom Dagegensein, vom Protest. Auf den Moment, in dem sich das ändert, sollte man sich aber vorbereiten. Oder besser, ihn gar nicht eintreten lassen durch demokratische, am besten nicht verwinkelte Politik. In der Frankfurter Allgemeinen erkundet Knut Korzen die Brandmauer. Fällt sie, hält sie oder wird sie eingerissen? Die kleine Wortkunde aus gegebenem Anlass, die uns der Autor bietet, durchmisst die Welt von der funktionstüchtigen Firewall, die jeder Computernutzer braucht, über den Film bis zu den Demos auf der Straße. Zitat: Als Anfang Februar Hunderttausende eine menschliche Brandmauer um den Berliner Reichstag bildeten, war nicht jeder gleichermaßen überzeugt von der Symbolik dieser Aktion angesichts des historischen Reichstagsbrandes von 1933. Und man stutzt, wenn der westdeutsche Neonazi Michael Kühnen schon Ende der 1970er posaunte: Ich bin die Wand. Wir sind die Brandmauer, liest man heute auf den Transparenten derer, die gegen solche wie ihn und seine modernen Wiedergänger protestieren. Wer weiß, so zieht Knut Korzen dieses Fazit, vielleicht beschreibt die auffällige Parallelität in Formulierung und Wahl der Metaphern das ganze Dilemma, in dem die Gesellschaft steckt. Wer wirklich Beständiges sucht, wird in der Berliner Zeitung fündig. Die vermeldet: Paddelbruchstück aus der Steinzeit gefunden. So 10.500 Jahre hat das Ding auf dem Buckel. Der Stiel ist zwar abgebrochen, das Schulterstück aber gut erhalten. Gefunden im Duvenseer Moor bei Bauer Paul Petersen auf der Wiese in der Nähe des früheren Seeufers. Die Archäologen sind glücklich. Das Duvenseer Moor in Schleswig-Holstein sei ein Hotspot. Da habe man schon mal was gefunden, vor 99 Jahren. Also bitte unbedingt weiter buddeln. Und noch was zum Freuen. In der Vox-Serie The Piano dürfen Menschen überall in Deutschland um die Wette Klavier spielen. Singer-Songwriter Mark Forster und Pianist Igor Levit sind die Jury. Und auch wenn die ständig quietschfidele Moderatorin Annika Lau es sorgsam vermeidet, das Wort Klavier auch nur in den Mund zu nehmen, damit bloß nix bildungsbürgerlich wirkt, geschieht laut Welt ein kleines Wunder. 5 Wochen lang 90 Minuten Klavierspiel zur besten Sendezeit. 10- bis 80-Jährige, Laien und Profis, Starksieger Mendelssohn von der kleinen Luise, ein Geflüchteter aus dem Iran, der das Instrument in Deutschland für sich entdeckte und nicht mehr davon wegzubringen war, Boogie Woogie, eines Anzug mit Fliegeträgers, viel selbstkomponiertes, gespielt in Bahnhöfen und Einkaufszentren. Und die Menschen spielen den Soundtrack ihres Lebens, beobachtet Manuel Brug. Ehrlich, befreit, das Klavier gibt ihnen Halt und Freude. Eine gute Botschaft. Und gute Musik, ganz zwanglos im Fernsehen. Eine Seltenheit.
Das war die Kulturpresseschau von Ulrike Timm. Und das war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und gute Nacht.